So, meine sehr verehrten Damen und Herren, daheim an den Rundfunkgeräten, herzlich willkommen zur Informatik-Zentralübung. Ich sitze hier in Garching in meinem Büro und hole das verpasste Recording von heute, dem Freitag, dem 3. Juli, nach. Und was wir ja noch nachliefern wollten, war ein paar mehr Beispiele, konkretere Beispiele zum Thema Overloading, Overriding und Polymorphie. Ja? Dann werden wir uns heute doch mal noch vorbereitend ein Beispiel für Interfaces anschauen. Das werde ich dann in der nächsten Stunde nochmal aufgreifen. Und dann hatte ich ja heute in der Zentralübung noch über Exceptions und CodeStyle erzählt. Auch das werde ich jetzt hier im Recording nochmal in gleicher Weise behandeln. Gut, wir hatten ja diese lustige Bienenwiese hier. Und das war ja unser Beispiel, an dem wir vieles durchexerziert haben neben den Fahrrädern. Und wir hatten ja eine Klasse Flower, die uns hier unsere Blume modellieren konnte. Ja? Und was wir ja in den Folien gesehen haben, war unter anderem diese Access Modifiers, nämlich die den Zugriff regeln, Modifier sind diejenigen Schlüsselworte, die wir vor einem Methoden- oder Attributdeklaration davor schreiben können. Das können eben Access Modifier sein, das kann Static und Final sein und insofern sollte man hier eigentlich generell vielleicht Modifier schreiben. Das ist vielleicht konsistenter hier. Ja. Also diese Zugriffsmodifier, die regeln also, wer zugreifen darf auf eine bestimmte Methode oder ein Attribut. Und wir werden hier im Wesentlichen jetzt Public und Private benutzen, Protected und gar keinen Modifier hinzuschreiben. Das kann man für den Moment für unsere Zwecke einfach mal ausklammern. Und dann hatten wir ja auch noch Static und Final. An dieser Stelle hatte ich in der Zentralübung nochmal Static und Final wiederholt. Im Wesentlichen Static ist ganz wichtig, sind die Methoden oder Attribute, die zur Klasse gehören und nicht zum Objekt. Das hat zur Folge, dass ein Attribut, das zur Klasse gehört, auch nur einmal existiert. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Gear bei den Fahrrädern hatten, das war ein Objektattribut und kein Klassenattribut, das existierte für jedes Fahrrad getrennt. Und wenn wir jetzt also ein Attribut haben, was zur Klasse gehört, das gibt es dann nur einmal. Also hier wäre zum Beispiel dieses Same for all instances ein Beispiel, das gehört also jetzt zur Klasse MyClass und nicht zu den Objekten vom Typ MyClass, von der Klasse MyClass, die mit New erzeugt werden können. Das gleiche eben auch zum Beispiel hier für Static-Methoden. Das waren Klassenmethoden und die Anwendung war zum Beispiel solche Methoden wie die Exponentialfunktion, die wir programmiert hatten. Denn das macht eben, wenn wir die jetzt in der Mathe-Klasse zum Beispiel haben, dann macht es eigentlich keinen Sinn, die nicht static zu haben. Also es ist insofern, die gehört praktisch, ja, wie soll man sagen, die modelliert kein Verhalten, sondern es ist eine klassische Funktion eigentlich. Und die, da reicht es, wenn wir sie einmal sozusagen zur Klasse zuordnen. Vielleicht nicht so sehr als Verhalten von Objekten begreifen. Ist aber im Grunde programmiertechnisch dasselbe sozusagen. Sie hat halt nur diesen Static Modifier. Und wie gesagt, diese Attribute, die static sind, die gibt's halt nur einmal und dann für die Klasse. Dann hatten wir noch Final. Final heißt bei Attributen, dass sie nicht mehr geändert werden können, dass sie also Konstanten sind. Für Methoden, sie können nicht overridden oder hidden werden. Das werden wir ja gleich noch wiederholen. Und für Klassen, wenn wir das hier sozusagen final vor die Klasse packen, es kann keine Unterklassen davon abgeleitet werden. Klassisch, also im Prinzip für Methoden und Klassen, das können wir im Prinzip auch erstmal sozusagen ausblenden. Das werden wir in der Regel eher nicht verwenden. Ganz typisch für Final sind aber eben diese Geschichten, ja, wobei die zweite hier eigentlich das Typischste ist. Zusammen mit Static definiert es halt einfach die Konstanten, die wir halt auch als Konstanten kennen, also Pi, E und solche Sachen. Die sind typisch Static Final. Static, weil es sie ja nur einmal geben muss. Also ich muss nicht sozusagen bei jedem Objekt nochmal Pi vorhalten, 500 Mal, sondern es reicht halt einmal. Und final, weil Pi halt nun mal Pi ist und sich nicht ändert. Und die werden halt auch auf eine bestimmte Art geschrieben, da kommen wir später dazu. Das ist aber was, was wir uns jetzt nochmal genauer anschauen wollen, hier auch am Beispiel. Und dann hatten wir natürlich auch noch das Konzept des Overloadings, wo wir gesagt haben, das ist im Wesentlichen der Umstand, dass man einen Konstrukt oder irgendeine andere Methode in einer Unterklasse mit dem gleichen Namen und der gleichen Parameterliste vorhält, also programmiert explizit. Und dann wird, wie im hier vorliegenden Fall, sozusagen das speziellere Verhalten jeweils der Unterklasse aufgerufen, je nachdem, was es halt für ein Objekt ist. Ja. Das war im Wesentlichen diese Geschichte. Beim Overloading war es so, im Gegensatz dazu, dass wir einfach Methoden gleichen Namens, also hier do something, aber mit verschiedenen Signaturen, das heißt verschiedenen Parameterlisten haben und innerhalb einer Klasse. Und das ist, da ist der Sinn, dass wir einfach speziellere Varianten dieser Methoden oder andere Varianten dieser Methoden haben können, meist halt eben speziellere, sodass man sozusagen die mit den Mehrparametern, die Varianten sind halt die sozusagen die Expertenvarianten eines Verhaltens. Ja. Das kann man natürlich für Static, also für Klassenmethoden im Prinzip auch haben. Also das war nochmal der Unterschied zwischen Overriding und Overloading. Ja, machen Sie sich den nochmal bitte klar. Und dementsprechend werden wir jetzt auch hier unsere Blumen und Bienen nochmal ein wenig pimpen und werden uns anschauen, was wir hier machen können. Also erstmal hier eine Sache, die hier ja bei den Bienen schon mal ganz stark auffällt. Das sind zweierlei Dinge. Nämlich einmal, dass unser Amount of Pollen etwas ist, was bei der Blume von außen zugreifbar ist. Ja, das heißt, man kann, wenn das so public deklariert ist, kann jeder dieses Attribut auf einem Flower-Objekt lesen, setzen, verändern und so weiter. Der große Nachteil an so einem Konstrukt ist aber, dass Flower sozusagen keine Chance hat, diese innere Repräsentation dieses Attributs zu ändern, also beispielsweise Amount of Pollen jetzt plötzlich Amount of Provided Pollen oder sowas umzubenennen oder von Double of Float umzustellen, weil ja alle möglichen anderen Klassen, und das weiß Flower ja nicht, sich darauf verlassen könnten, dass dieses Attribut auf einem Flower-Objekt Amount of Pollen heißt und vom Typ Double ist. Das heißt also, eine Geschichte, die wir hier auf jeden Fall schon mal haben, ist, dass wir das private setzen und dann nur noch durch diese getAmountOfPollen-Methode zugreifbar machen wollen. Diese Ausgabe hier, die nehmen wir für den Moment mal weg. Und dann haben wir einfach eine Methode, die uns diesen Wert zurückgibt. Die ist einfach zum Auslesen da. Was haben wir gewonnen, indem wir diese Methode haben und sie auch noch public setzen? Erstens können wir die interne, den Bezeichner ändern, also Amount of Pollen in Amount of Provided Pollen ändern. wenn wir das für nötig halten, und oder zum Beispiel auch eine Float-Repräsentation haben. Das heißt, hier müssten wir dann das Float geeignet in Double umwandeln, bevor wir es zurückgeben. Das heißt, im Grunde genommen verlassen sich dann die Anwender dieser Klasse oder die Benutzer darauf, dass es eine Methode mit dieser Signatur gibt, und wie die jetzt den Amount of Pollen zurückgibt, das ist dann Sache der Blume selbst. Was uns auch noch auffällt, wir haben uns ja auch über Konstruktoren unterhalten, jetzt haben wir hier diese etwas unschöne Initialisierung dieser deklarierten Variablen. Das heißt implizit, dass sobald eine Blume erzeugt wird, dass ihr Pollengehalt 100 ist. Für diese Aufgaben haben wir aber eigentlich unsere Konstruktoren. Das heißt, wir nehmen das jetzt hier mal weg und schauen uns an, was wir für Konstruktoren bauen können. Konstruktoren sind automatisch sozusagen, ja nicht automatisch, aber jetzt in unserem Fall sagen wir mal public, ja, und heißen genauso wie die Klasse. Wir können jetzt zum Beispiel einen Standardkonstruktor hier definieren. Was wir hier tun, ist bereits ein sozusagen, ja, ist es ein Overloading oder ein Overriding? Na, klammern wir das für den Moment mal aus. Wir definieren einfach einen Konstruktor und sagen also, der soll, wenn also eine neue Blume erzeugt wird, den Amount of Pollen auf 100 setzen. Ja? Das ist im Prinzip jetzt Amount mit O. Das ist jetzt im Prinzip genau dasselbe, wie wenn wir jetzt hier dieses ergibt sich aus 100,0D gelassen hätten. Nur hier können wir jetzt ja noch viele andere Dinge tun. Und können jetzt, wenn wir hier noch private int number of petals, kein Space, können wir die Zahl der Blütenblätter, mit denen unsere Blume geboren werden soll, auf 5 meinetwegen festsetzen. Ja? Also wir können hier also noch eine ganze Menge von weiteren Dingen in dem Konstruktor tun. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen es erlauben, dass Blumen mit einem verschiedenen Pollengehalt geboren werden können, je nachdem, wer sie denn erzeugt, dann müssen wir einfach diesen Konstruktor overloaden, also überladen. Das heißt, wir geben einfach eine weitere Variante des Konstruktors an, wo wir jetzt zum Beispiel den Amount of Pollen mitgeben. Ja. Und jetzt ist natürlich eine interessante Situation aufgetreten, nämlich wir haben ja gesagt, eine Methode, und Konstruktoren sind einfach nur spezielle Methoden, sehen die lokalen Variablen, also wenn ich jetzt hier meinetwegen sowas mache, ja, dann ist hier innen sozusagen natürlich das A sichtbar. Es ist auch das Amount of Pollen als Übergabeparameter sichtbar, aber natürlich auch auf dem jeweiligen Objekt aufgerufen die Attribute des Objekts. So, jetzt fällt uns was auf. Jetzt ist ein Attribut Amount of Pollen benannt und hier diese Übergabevariable ist auch Amount of Pollen benannt, ja. Das heißt, wenn ich jetzt einfach hier auf Amount of Pollen an der Stelle, an der der Cursor blinkt, zugreifen möchte, welches ist denn jetzt gemeint? Und die Antwort ist, dieses hier ist gemeint, das also an diesen Konstruktor als Wert übergeben wird. Und eine ganz typische Konstruktion, wenn wir aber dennoch, wie in einem Konstruktor hier oben, natürlich auf dieses Ding hier zugreifen wollen, also auf das Objektattribut Amount of Pollen, dann können wir das tun, indem wir dem das Schlüsselwort this vorstellen und haben so eine Konstruktion, die jetzt so aussieht. Und was ist das jetzt? Das ist irgendwie anscheinend ein bisschen komisch. Damit ist jetzt das hier gemeint, weil kein weiterer Qualifikator davor steht. Und hier greifen wir über den Dereferenzierungsoperator und der jeder Methode zur Verfügung stehenden Referenz auf sich selbst, auf das Objekt selbst, die this heißt, greifen wir auf dieses hier zu, nämlich das Attribut. Ja. Das ist jetzt also eine mögliche Konstruktion, um das zu machen. Wir können auch sagen, number of petals gleich 5. Das wäre auch möglich. Wenn wir das hier nicht nochmal angeben wollen, können wir im Wesentlichen einfach auch sagen, wir wollen super aufrufen, das heißt den Standard, nein, das ist Quatsch, das meinte ich nicht, das lassen wir mal, nee, das brauchen wir nicht, mich vertan, sorry. Also, hier das können wir auf diese Weise jetzt eben zum Beispiel machen. Wir können auch, wen das jetzt hier mit diesem this verwirrt hat, können wir einfach dieses Ding amount nennen und dann haben wir hier wieder den uneingeschränkten Zugriff auf unseren amount of pollen, nämlich auf das, ja, und haben dann ergibt sich aus dem übergebenen amount. Also das ist genau dasselbe wie das, was wir hier hatten. Das ist also genau dasselbe wie das. Okay? Also im Prinzip, also das hier, wenn wir diese Variante ist genau dieselbe wie diese Variante. Ja? So soll ich es genauer sagen. Nein, du musst dich. So, okay. Also, und was wir jetzt getan haben, ist im Wesentlichen, wir haben zwei Versionen des Konstruktors hier zur Verfügung gestellt und das ist ein Overloading im Bereich des Konstruktors. Wir können natürlich das Overloading auch im Bereich von Harvest Pollen haben. Hier haben wir ja schon Harvest Pollen in einer Expertenvariante sozusagen, wo wir schon sagen können, wie viel wir denn gerne ernten wollen von dieser Biene. Wir können jetzt auch noch eine allgemeinere Variante programmieren, die also so eine Default-Variante jetzt keine Parameter hat, wo wir sagen, was sollen wir jetzt tun? Naja, wir machen das. Also indem wir eine Standardmenge ernten, heißt zum Beispiel, wir nehmen die Expertenmethode und sagen, wir wollen 50 davon ernten. Ja. Genau, jetzt haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Wir müssen natürlich nicht nur die Methode aufrufen, sondern wir müssen auch was zurückgeben. Da könnten wir jetzt zum Beispiel die ganze Geschichte so machen, double result gleich harvest pollen von 50, da kriegen wir jetzt also das zurück, wenn wir an die Blume die Anfrage stellen, gib uns mal 50, ist ja nicht garantiert, dass wir auch 50 kriegen, wenn nur noch 30 drin sind in der Blume, kriegen wir auch nur 30, und dann können wir hier natürlich return result machen, ja. Das wäre eine Möglichkeit, oder was völlig äquivalent ist, wir geben einfach sozusagen das hier, wir geben das hier einfach direkt zurück und haben im Prinzip dasselbe. Ja? Also das ist gleich dem hier. Ja? Das ist genau dasselbe. Könnten wir auch direkt schreiben. So, jetzt haben wir also unsere Blume schon ein wenig aufgepimpt und können jetzt also auch in der Demo, in der B-Demo, die jetzt natürlich nicht mehr so ohne weiteres funktioniert, können jetzt unsere neuen Geschichten nutzen. Also erstmal, wie gesagt, nennen wir die Blumen mal einfach vernünftig und sagen, wir wollen unser Wurscht nicht mehr haben, ja, sondern das soll Lilly heißen, ja, nehmen wir mal an, Was wir dann natürlich machen können, ist, wir können sozusagen unsere Lily, unser Wurst können wir überall in Lily umbenennen. Und dann ist das soweit okay. Ja. Jetzt heißt natürlich die andere, die früher Weißwurst hieß, heißt jetzt Weißlilly. Mein Gott, dann nennen wir sie hier auch noch irgendwie anders. Schön. Ja. So, dann haben wir diese Blumen schön benannt. Wir wissen ja, hier diese kombinierte Deklaration und Instanzierung mit einer Referenz auf ein neues Objekt, das können wir in eine Zeile schreiben. Hier haben wir es jetzt einfach in zwei Zeilen geschrieben, um diese Sache zu demonstrieren. Aber wir wissen ja, im Prinzip hätten wir das eben genauso auch so schreiben können. Ja? Jetzt nehmen wir einfach mal, hier wird jetzt also eine Standardblume erzeugt, und wenn wir eine Standardblume erzeugen, wissen wir erzeugen sie mit 100 Einheiten Pollen. Wir können jetzt aber auch sagen, Lilly soll halt eine richtig fette Blume sein und 300 Pollen haben. Ja? Das heißt, hier nehmen wir jetzt die Variante 2 des Konstruktors, ja, also diese, und hier nehmen wir die Variante 1 des Konstruktors. Ja? Und jetzt können wir im Prinzip auch diese Geschichte mit dem Pollenernten machen. Da müssten wir jetzt aber natürlich erstmal die Bienen anpassen, und das machen wir jetzt auch gleich. Ja? Vorher müssen wir erstmal diesen Fehler hier noch beseitigen. Wenn wir auf die Fehlermeldung klicken, sehen wir, the field flower amount of pollen is not visible. Ja, warum? Ist ja auch klar, weil wir es ja jetzt private gemacht haben. Das heißt, zugreifen werden wir es jetzt nur noch über diese sogenannte Getter-Methode. Das heißt, wir müssen hier unseren direkten Zugriff einfach ändern auf diesen indirekten Zugriff über die Getter-Methode. Und dann haben wir das Ganze auch schon. Ja? Und wenn wir jetzt schauen, was ist da jetzt schon los? Gut, können wir gleich ausführen. Vorher passen wir aber noch unsere Bienen an. Ja? Denn die Bienen sind ja genauso wie die Blumen auch mit dem Schicksal geschlagen, dass sie die schon gesammelten Pollen hier auch public haben. Das wollen wir aus den gleichen Gründen nicht. Das heißt, wir setzen die mal auf private, und dann brauchen wir auch wieder eine Getter-Methode. Also das public double get collected pollen. Und da haben wir return collected pollen. Nicht Polen. Auch schön. Gut. Excellent. So. Das ist also das, was wir jetzt brauchen. Dementsprechend, wenn wir das hier saven, wird die Bee-Demo jetzt auch schon wieder mit hier einem Fehler angezeigt. Warum? Auch hier können wir jetzt auf Collected Pollen nicht mehr direkt zugreifen, sondern müssen auch hier die Getter-Methode verwenden. Ja? Jetzt können wir natürlich die Bienen können wir natürlich auch noch ein bisschen pimpen mit Overloading und können jetzt sagen, okay, wir haben ja jetzt hier, wir sammeln sozusagen von einer bestimmten Blume Pollen. Jetzt benutzen wir aber sozusagen hier drin unsere Expert-Methode. Jetzt ändern wir das doch einfach mal und sagen, wir wollen hier unsere Overloaded Standard Harvest Methode nehmen, die wir hier in Flower definiert hatten. Das war also jetzt hier diese überladene Variante von ja der Harvest Pollen Methode, wo wir gesagt haben, ja, das ist einfach jetzt so ein Standard Ernten, und bei der Biene soll ein Standard Einsammeln von einer Blume auch ein Standard Ernten sein. Wir können jetzt diese Collect Pollen Methode im Grunde genommen auch in einer Expertenweise quasi zu, overloaded zur Verfügung stellen, indem wir auch hier sagen, double how much, wie viel willst du denn ernten? Und das müssen wir natürlich jetzt hier auch angeben. Und das funktioniert dann natürlich. Und wir können auch hier diese Geschichte in dieser Weise wieder sozusagen nutzen. Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte. Auch hier sehen wir jetzt natürlich noch ein bisschen Redundanz. Also dieses System Out Printline, das taucht jetzt hier in beiden in der gleichen Weise auf. Auch das könnten wir jetzt noch ein bisschen schöner machen, indem sozusagen dann die eine Methode die andere aufruft. Aber lassen wir das einfach mal so jetzt auf diese Weise stehen. Jetzt haben wir ja gesagt, das ist jetzt Overloading. Einmal haben wir Overloading jetzt in Konstruktoren gehabt und dann haben wir Overloading jetzt auch in ganz normalen Methoden kennengelernt. Jetzt schauen wir uns noch ein wenig Polymorphie und Overriding an. Ja. Wir haben ja gesagt, Bienen sind zweierlei. Also sie sind einmal ein Flying Insect. Wenn wir Flying Insect uns anschauen, das ist einfach eine Klasse, die einfach im Wesentlichen irgendwie ein Gewicht vorsieht und noch eine Methode, um langsam zu fliegen und da irgendwas zu machen. Wir können jetzt natürlich in unserer Biene, die ja einfach nur ein spezielles Flying Insect ist, also Little Bee Extends Flying Insect oder Little Bee ist eine Unterklasse von Flying Insect. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel unsere Fly Slow Methode, die wir ja hier von Flying Insect automatisch geerbt haben. Das heißt, ich kann also in meiner Bee-Demo kann ich jetzt auf jeden Fall hier sowas machen wie Maya Fly Slow, ja. Und dann wird die Maya sozusagen, gut, der Willi schnarcht noch etwas schlecht, indem wir hier müssen wir sozusagen Print Line statt Print. So, dann können wir das Ganze machen. Dann macht die Maya halt bzz, ja, und das ist einfach das Flying Insect bzz, ja. Wenn wir jetzt wollen, dass die Biene sozusagen anders brummt, ja, dann nutzen wir sozusagen das Overriding. Dann müssen wir für die Biene noch eine spezielle Methode Fly Slow vorsehen. Ja. Und da geben wir jetzt halt dann was anderes aus. Also hier, keine Ahnung, irgendwie ein etwas Maya-eskeres Geräusch. Genau, irgendein Schotter. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, hier in unserer Bee-Demo hat jetzt plötzlich natürlich die Maya unser Fly Slow. Ja? Und das ist eigentlich genau genommen noch gar nicht Polymorphie, das ist einfach nur Overriding. Denn Maya hat sozusagen diese Methode überschrieben. Und wenn wir das Ganze jetzt laufen lassen, dann kommt nicht mehr Bzzz, sondern Brumsel die Dumsel. Ja, also hier von unserer Little Bee die speziellere Methode, die wir hier haben. Ja. Wir können jetzt natürlich auch noch extra sozusagen unsere Polymorphie ins Spiel bringen, indem wir sagen, wir erzeugen einfach mal ein generisches Flying Insect, beziehungsweise wir definieren lediglich eine Variable, Flying Insect, muss jetzt natürlich nicht genauso heißen, und weisen dieser Variablen, Flying Insect, diese Variable kann eine Referenz auf ein Flying Insect aufnehmen, ja? Und wir wissen ja, Maya ist ein Flying Insect, ja? Das sehen wir hier, Little Bee Extends Flying Insect, das heißt, eine kleine Biene ist eine kleine Biene, aber auch ein Flying Insect, beides sozusagen. Und eine kleine Biene ist ein spezielleres Flying Insect. Ja? Also können wir jetzt unsere unserer Flying Insect Variablen auch mal eine Referenz auf Maya zuweisen. Ja? Und jetzt hier, das können wir jetzt mal, oder lassen wir es doch einfach mal. Ja? Also die Maya fliegt hier slow, das sollten wir weiter haben. Prumsel die Dumsel. Die interessante Frage ist jetzt, wenn wir sozusagen Flying Insect.fly slow machen, ja, was da jetzt rauskommt, kommt jetzt sozusagen hier das Zzz raus oder kommt das Brumsel die Dumsel hier von der spezielleren Methode der Unterklasse? Wenn wir das Ganze also laufen lassen, und wir müssen noch speichern, dann kriegen wir hier zweimal Brumsel die Dumsel und das ist im Prinzip eine Geschichte von Polymorphie, die für uns Sinn macht, weil wir jetzt hier an dieser Stelle, keine Ahnung, irgendeinen spezifischen, irgendeinen allgemeinen Code schreiben könnten, der sich nur um fliegende Insekten dreht und dabei nur die allgemeine, das allgemeine Verhalten fly slow benutzt. Das allgemeine Verhalten wird dann aber, je nachdem, was dieser Variablen zugewiesen wird, also eine Hornisse, eine Biene, eine Hummel, ein sonst noch was, eben das speziellere Unterklassenverhalten aufrufen. Ja? Also wenn wir jetzt auch noch eine Angry Hornet Horst haben, oh, der Code kann ich tippen, New Angry Hornet, ja. Und dann weisen wir dem der Flying Insect Variablen jetzt statt Maya die Referenz auf Horst zu, ja. Und wir lassen das fliegende Insekt jetzt nochmal fliegen, ja. Dann sehen wir, dass das spezielle Verhalten in der Hornissenklasse genommen wird, nämlich beziehungsweise da haben wir noch gar kein überschriebenes Verhalten. Das heißt, da würde jetzt, was, wenn wir es jetzt einfach laufen lassen würden, würde einfach das Bzzz kommen, ja? Weil das ja hier das Verhalten von generischen Flying Insects ist. Und in der Hornet-Klasse haben wir das ja noch gar nicht overridden. Wenn wir es jetzt overriden und schreiben jetzt public void fly slow und sagen jetzt so, die Hornisse macht halt irgendwie anders, keine Ahnung. Ja. Mega Brumsel, whatever. Ja. Und dann, wenn wir dann die Demo aufrufen, dann kommt hier unten natürlich das Mega Brumsel. Ja, jetzt können wir natürlich über diese Angry Hornet, wenn die Hornissen jetzt halt auch noch eine weitere Art haben zu fliegen, ja, keine Ahnung, fly fast, dann ist natürlich die Frage, mega super 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 Brumsel, ja, so. Dann ist natürlich gut, fly fast funktioniert nicht. Warum? Ach, return type, ja klar. Also ich muss natürlich immer angeben, was die Methode zurückgeben soll, in dem Fall nichts. Und dann kann ich natürlich hier auf meinem Horst ganz normal mein fly fast aufrufen. Ja? Das heißt, wir würden jetzt hier einfach an dieser Stelle in der Ausgabe, also zwischen diesen beiden Zeilen, noch unser mega super super Brumsel kriegen. Richtig. Interessant ist, wenn wir jetzt halt versuchen, jetzt hat Horst ja eben sozusagen, kann über zwei Referenzen zugegriffen werden. Einmal über diese Referenz Horst, also über die Variable Horst, die vom Typ Angry Hornet schon deklariert ist, oder über die Variable Flying Insect hier, die aber nur als Flying Insect deklariert wurde, trotzdem aber auf die Referenz auf einen Horst, auf eine Angry Hornet kriegen kann. Ja? Was passiert jetzt, wenn wir hier Flying Insect Fly Fast machen wollen? Weil wir wissen ja, jetzt ist ja der Horst, ist ja jetzt sozusagen eine Referenz auf die Hornisse und jetzt haben wir da einfach nur eine neue Telefonnummer quasi, also müssten wir doch bei der Hornisse anrufen können und sagen, ja, flieg mal schnell. Und jetzt sagt er uns, the method fly fast is undefined for the type flying insect. Das heißt, was sie zugreifen können, bestimmt sozusagen der Typ der Variablen. Was wir machen könnten oder versuchen könnten, ist, wenn wir jetzt im Prinzip praktisch, ja, also wir müssten jetzt sozusagen hier statt Flying Insect einfach explizit Horst hinschreiben, dann können wir unser Fly Fast Verhalten wieder zugreifen. Ja? Das ist also im Prinzip eine Geschichte von Polymorphie. Was auch natürlich mit Polymorphie zusammenhängt, hier haben wir jetzt Ober- und mit Ober- und Unterklassen und Overriding gespielt. Also wenn wir hier nochmal auf die Folien zurückgreifen, da ist es eben so, dass wir in einer Unterklasse die Methode mit gleichem Namen, gleicher Parameterliste haben. Und auch wenn wir sozusagen, auch wenn wir hier die allgemeinere Klasse hier haben. Also, wo war da hier nochmal das Beispiel? Hier wird also die speziellere Methode der Unterklasse tatsächlich aufgerufen. Ja? Also das war im Wesentlichen das, was hier passiert ist. Overloading war was anderes als Overriding. Okay, gut. Das war das. Gut. Jetzt gehen wir nochmal hier hin und schauen uns das Ganze nochmal mit Interfaces an. Wir haben ja jetzt gesagt, bei Polymorphie haben wir ja im Prinzip die Möglichkeit auch, also Polymorphie war halt jetzt diese Geschichte hier, hat man mit den Bienen einfach auch schon gezeigt. Ja. Also Overriding, wie gesagt, ist nicht immer mit Polymorphie gleichzusetzen, weil hier an dieser Stelle, wenn wir sozusagen in unserer Hornisse oder sagen wir mal in der Biene, das hatten wir glaube ich hier, die Biene overrided Fly Slow mit dieser Signatur, was eigentlich hier in der allgemeineren Oberklasse schon definiert ist. Und hier in unserer B-Demo haben wir ja durchaus hier diesen expliziten Aufruf Maya Fly Slow. Und da wird natürlich die speziellere Methode aus Biene, aus Little B genommen, aber das hat mit Polymorphie noch nichts zu tun, zumindest noch nicht ganz direkt. Polymorphie kommt halt dann ins Spiel, wenn wir einer Oberklassenvariable ein Unterklassenobjekt oder eine Referenz auf ein Unterklassenobjekt zuweisen und dann ausnutzen, dass dann trotzdem, auch wenn wir es hier über Flying Insect ansprechen, die speziellere Unterklassenmethode tatsächlich aufgerufen wird. Okay. Jetzt haben wir gesagt, das Ganze geht eben auch mit Interfaces und hier weise ich nochmal auf den Fehler hin, auf der früheren Variante der Folien war ein Kopierfehler, da hieß es, Interfaces garantieren einen Satz von Methoden und Attributen. Das stimmt natürlich nicht, Interfaces garantieren nur einen Satz von Methoden. Diese Methoden müssen von den Klassen, die das Interface implementieren, auch tatsächlich implementiert werden und können dann von all den Objekten, all derjenigen Klassen, die das Interface implementieren, auch nutzen. Ja? Und hier das Beispiel war eben, wo wir gesagt haben, jedes Insekt, was stechen kann, ist jetzt in dieser Unterordnung Apocryta drin. Ja? Und wir können jetzt hingehen und sagen, unsere kleine Biene implementiert ja diese Subordnung Apokrita, dieses Interface, indem es sagt, ja gut, ich bin also ein Stechinsekt, genau wie eine Hummel oder eine Hornisse, also muss ich auch sagen, wie ich steche, genauso wie die Hornisse sagen muss, wie sie denn sticht. Ja? Und jetzt, wenn wir ganz ähnlich zur Polymorphie oder auch im selben Stil auch polymorph sozusagen jetzt eine Variable nur mit dem Interface als Typ, also Suborder Apokrita jetzt hier definieren und die SumStinger nennen, wird je nachdem, was jetzt hier dieser Variablen an Referenzen zugewiesen wird, auch die jeweilige Methode aufgerufen. Und der große Vorteil ist auch hier, Sie können eben Code schreiben, der sich nur sozusagen mit Suborder Apokrita beschäftigt und der Tatsache, dass die allgemein stechen können. Und wie sie dann genau stechen, ist dann Sache der jeweiligen Unterklasse. Ja? Wenn wir uns das jetzt hier im Code nochmal anschauen, also die Hornisse hat halt eine spezielle Art zu stechen, ja, genauso wie die Biene auch noch eine andere Art zu stechen hat. Und wenn wir jetzt sozusagen das hier machen, Suborder Apokrita, beziehungsweise hier heißt einfach das Interface heißt ja nicht Suborder Apokrita, sondern einfach nur I can sting. Ist im Prinzip dasselbe, halt vielleicht nur etwas weniger hochgestochen formuliert. Das heißt also, wir müssen natürlich das hier als Interface-Namen nehmen, ja, und können sagen, ich kann jetzt wieder SumStinger genau wie vorhin, ja, und wenn ich jetzt eben SumStinger Sting mache, da wird jetzt natürlich hier nichts passieren, weil ist ja klar, the local variable SumStinger may not have been initialized. Ich kann jetzt auch nicht so ein Konstrukt machen wie das. Warum nicht? Ja, weil iCanSting ist ja keine Klasse, es ist nur ein Interface. Cannot instantiate the type iCanSting, ja, weil es keine Klasse ist. Ja. Das Interface iCanSting sagt ja nur, hört mal, alle, die mich implementieren, müssen stechen können. Das heißt, sie müssen eine Methode implementieren, die diese Signatur hat. Ja. Und wie ihr das macht, ist euer Bier. Ich sage dazu nichts. Deswegen kommt hier kein definierender Block, sondern schon direkt der Strichpunkt. Ja. Und dementsprechend ist jetzt natürlich auch klar, dass so ein Konstrukt nicht geht. Was aber geht, ist, dass ich diesem SumStinger zum Beispiel Maya zuweisen kann und ich kann ihn stechen lassen und ich kann aber auch sozusagen dem SumStinger danach mal den Horst zuweisen und beide Male führe ich ja praktisch hier dieselbe eigentlich scheinbar dieselbe Anweisung aus, aber was passiert, ist, dass auf dem jeweiligen Objekt die Methode ausgeführt wird. Horst ist aber eine Hornisse, also wird auch diese Hornissenstechmethode ausgeführt. Maya ist eine Biene, also wird die Bienenstechmethode ausgeführt. Können wir uns überzeugen? Und das ist tatsächlich der Fall. Erst sticht die Maya, ja. Die sticht so und dann sticht die Hornisse Horst und die sticht so. Ja? So sieht's aus. Das ist im Wesentlichen das noch zu Overriding, Overloading und Polymorphie. Jetzt lassen Sie uns nochmal ein etwas, ein Beispiel machen, was noch etwas mehr Sinn ergibt als jetzt diese Blumenwiese und lassen Sie uns damit einfach schon mal anfangen. Wie gesagt, ich werde das nächste Mal noch etwas genauer mit Ihnen besprechen. Und zwar wollen wir jetzt mal hier hier das speichere ich erstmal und das stelle ich Ihnen natürlich in dieser Weise auch zur Verfügung. Jetzt gehe ich erstmal hin und sage, mache mir mal ein neues Java-Projekt und wir nennen das Ganze Interface Demo. Demo New. Ja, das ist ein Projekt, natürlich keine Klasse. Ja. Die Bienen lassen wir jetzt in Frieden ruhen. Ja. Interface Demo New. Und eine Sache noch, die wir an dieser Stelle vielleicht auch schon mal machen könnten. Wir haben ja gesagt, es gibt noch sowas wie Packages. Packages waren einfach hierarchisch organisiert Mengen von Klassen und Interfaces, die unter einem gemeinsamen Paketnamen zusammengekapselt sind. Und das hat im Wesentlichen code-organisatorische Gründe, etwas natürlich auch in Bezug auf Access Modifier, also speziell, wenn wir jetzt keinen Modifier angeben, macht das einen Unterschied aus zu Private zum Beispiel, aber im Wesentlichen ist das für uns jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Wir nehmen es jetzt einfach mal her und zeigen mal, wie das geht, um dann einfach zwei Versionen zu haben. Also sage ich mal New Package. Ich nenne das jetzt mal Original. Ja. Und da programmieren wir jetzt mal eine Version rein, die diese Polymorphie nochmal von einem sehr viel ernsthafteren Standpunkt betrachtet, weil diejenigen von Ihnen, die sagen, ja komm, groß, veräppel uns doch nicht mit deinen Bienen, die kriegen hier jetzt einfach nochmal ein bisschen eine schönere, ernsthaftere Anwendung. Ja. Also, New Class und wir wollen das Ganze nennen Interface Demo, ja. Meinetwegen Interface Demo Main. Und wir wollen gleich noch eine Main-Methode auch haben, ja. Und diesen Kommentar können wir uns auch schenken. Und da schauen wir uns jetzt mal was an. Gut. Erstmal lassen wir das mal offen und schauen uns mal was an, was relativ wichtig ist. Nämlich Bubble Sort. Sie wissen ja, Herr Schlichter hatte Ihnen in der Vorlesung einiges schon zum Thema Sortieren erklärt. Und ein wichtiger Sortieralgorithmus war der Bubble Sort Algorithmus, ja, so blasenartig sortiert. Wenn wir für den Moment, ich hätte das normalerweise jetzt eigentlich gerne an der Tafel erläutert, deswegen lassen Sie mich jetzt mal einfach mal hier in das Netzwerk gehen. Nein, das wollen wir, brauchen wir nicht. Dann gehen wir in das FMI-Netzwerk. Auch gut. Und schauen uns mal hier an, kommen wir da auch rein, ja, wir kommen rein, was Wikipedia zu Bubble Sort zu sagen hat und können da sozusagen jetzt einfach mal ein bisschen uns das nochmal ins Gedächtnis rufen, wie Bubble Sort funktioniert. Also hier sehen wir es schon, wir haben also eine initiale Sequenz 5 3, 6, 1, 8, 7, 2, 4. Und wir schauen immer von rechts nach links, vertauschen wir Elemente, wenn das linke größer ist als das rechte. Also jetzt zum Beispiel kommt eine Vertauschung, die 7 und die 8 werden vertauscht. Jetzt schauen wir das nächste Element an, 8 und 2. Dann wird das Ganze wieder vertauscht, 8 und 4 wird auch vertauscht. Auf diese Weise wandern die größten Elemente allmählich nach rechts. Das allergrößte wissen wir sicher, mit der Logik steht jetzt hier an der rechtestmöglichen Position. Wir fangen einfach wieder an, müssen dann aber die Vertauscherei einfach nur hier bis zur zweitletzten Stelle machen. Also 3 und 5, 5 und 1 wird wieder verglichen, das linke ist größer als die 1, also wird es vertauscht, 5 und 6, das ist in Ordnung, 6 und 7 ist auch in Ordnung, 7 und 2, da haben wir wieder eine Vertauscherei. Vertauschung. Das heißt, die Vertauschung wird gemacht, dann kommt 7 und 4 und wir müssen es wieder vertauschen und so weiter. 7 und 8 müssen wir aber jetzt nicht mehr anschauen, denn die 7 ist schon das zweitgrößte Element. Da wissen wir, das ist jetzt auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Hier fangen wir wieder 3, 1, da wird vertauscht, 3, 5 wird nicht vertauscht und so weiter. Ja? Und wenn wir das Ganze uns visualisieren lassen, hier unten ist eine schöne Visualisierung, dann sehen wir, dass Bubble Sort sozusagen seinen Namen zurecht hat. Also es sieht halt irgendwie, ja gut, jetzt in der Visualisierung vielleicht nicht unbedingt, aber wenn Sie es bisschen noch ein bisschen anders visualisieren, sieht es aus wie Perlen, die in so einem Sektglas nach oben bubbeln. Also jetzt hier oben nochmal hochgehend, die 8 ist jetzt einfach blub, 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 blub hier oben hingewandert, die 7 auch, blub, 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 an die zweite Position, die 6, jetzt die 5. wandert jetzt hier an die 4. und so weiter. Ja. Und es ist einfach, die Zahlen von 1 bis 8 werden jetzt hier einfach sortiert. So funktioniert Bubble Sort. Und wir sehen auch schon, wie ein Pseudocode aussehen soll. Das heißt, wir haben im Wesentlichen hier zwei Schleifen. Das heißt, wir gehen in einer äußeren Schleife, gehen wir sozusagen los und sagen, am Anfang muss ich sozusagen alle Elemente anschauen. Das heißt, die Vertauscherei komplett bis rechts durchziehen. Das war das, wo die 8 hier hochgebabbelt war. Und dann kann man das irgendwie nochmal von Anfang an starten. Nein, gut, das wollte ich nicht, aber ist auch gut. Also am Anfang müssen wir ganz rüber bis zur 8, dann nur noch bis zur 7, dann nur noch bis zur 6 und so weiter. Also ganz rüber, zweitletzte, drittletzte Stelle und so weiter. Das ist also die äußere Schleife. Das heißt, wir starten mit dem größtmöglichen Index und solange der Index n hier noch größer 1 ist, gehen wir 1 runter. Ja, also wir müssen zuerst alle 8 Stellen die ganze Vertauscherei durchziehen, dann nur noch in 7 und so weiter. Und die Vertauscherei geht natürlich bei 0 los und muss bis zu dem Element, was noch nicht seine endgültige Position hat, die Vertauscherei durchziehen. Und die Vertauscherei ist einfach, wenn das Element an der i-ten Stelle, also das linksstehende, größer ist als das an der i plus ersten Stelle, also das direkt rechts daneben, dann tausche beide Elemente einfach aus. Das ist unser Pseudocode und den können wir jetzt in Java im Grunde genommen in einer eigenen Methode programmieren und sagen, das soll also eine Public-Methode sein. Public Static Void. Das nennen wir Bubble Sort. Und das Argument von Bubble Sort muss natürlich eine zusortierende Menge sein. Nehmen wir mal an, es sei ein Array von Integers. Ja? Und das wollen wir Data nennen. Ja? Und die wollen wir jetzt sortieren. Jetzt brauchen wir einfach diese zwei Vorschleifen. Also nehmen wir mal das erste Int i. Da starten wir sozusagen Data Length minus 1. Ja? Weil wir ja sozusagen wissen, dass der höchste Index eines 10 Elemente langen Integer Arrays 9 ist, ja, weil der von 0 angezählt wird. Und die Bedingung des Weitermachens hier ist einfach, dass wir noch nicht den niedrigsten Index erreicht haben und die Bedingung, die wir bei, oder die Anweisung, die wir bei jedem Mal gleichen Durchlauf haben, bei jeder Iteration von vor, ist, dass wir i erniedrigen. Das war im Grunde genommen genau das, was wir jetzt hier hatten. Das ist also die äußerste Schleife. Das hier ist ja nur Pseudocode. Das ist also keine ganz echte Programmiersprache, sondern etwas, was in der theoretischen Informatik eben benutzt wird, was Sie jetzt sehr leicht in C, in Java, in Python oder sonst wo umsetzen können. Ja? Und innen brauchen wir jetzt natürlich auch noch eine Schleife, ja, eine zweite Vorschleife und dann nehmen wir jetzt unsere Laufvariable j und ja, das startet von 0 und die Bedingung ist natürlich, dass wir kleiner sein müssen als unser I hier oben. Das war jetzt im Pseudocode genauso. Also wir starten von 0 und müssen kleiner sein als das N. Gut, die heißen hier anders, die heißen N und I. Bei uns heißen sie dann halt in Gottes Namen I und J, sorry. Ja. J kleiner I. Und auch hier erhöhen wir jetzt J. Okay. Das heißt, also das sind jetzt die beiden Schleifen, die wir für unser Bubble Sort benötigen. Also nochmal, das ist die bestimmt, wie weit wir nach rechts gehen mit dem Vertauschen, und das ist die das realisiert, dass wir bis zu dem Punkt, zu dem wir nach rechts gehen müssen, die Vertauschungen auch wirklich machen. Und das ist natürlich, die Vertauschungen sind immer davon abhängig, ob das linke Element, und dann muss es natürlich J heißen, das linke Element größer als das rechte Element ist. Ja, ich habe immer diese beiden Elemente hier, um das nochmal zu zeigen, also ich habe immer die beiden, die ich vergleiche, ja, und das ist jetzt das J und das ist das J plus I. Ja, also je nachdem. Und wenn das eine größer ist als das andere, dann müssen wir sie vertauschen. Und das machen wir doch auch ganz einfach. Also wenn J größer als J plus 1 ist, dann vertauschen wir sie. Ach gut. Wie macht man eine Vertauschung? Ja, das haben wir im Prinzip, wir könnten im Prinzip veranlasst sein zu sagen, Data von J ergibt sich aus Data von J plus 1 und Data von J plus 1 ergibt sich aus Data von J. Und dann haben wir sie vertauscht. Haben wir sie vertauscht? Nein, wir haben sie natürlich nicht vertauscht. Warum? Wenn wir einfach mal genauer hinsehen. Hier wird Data von J überschrieben mit dem Wert von Data von J plus 1. Ja? Und wenn wir dann diese Zeile ausführen, dann heißt es nur, dass Data von J plus 1 mit was überschrieben wird? Naja, mit dem aktuellen Wert von Data von J. Das ist aber nichts anderes als Data von J plus 1. Das heißt, mit dieser Zeile haben wir einfach unser Data von J überschrieben, rettungslos vernichtet. Also müssen wir uns das doch offensichtlich mal merken, was wir da vorher hatten. Data von J. Ja. Und müssen an der Stelle natürlich jetzt nicht das machen, sondern das einsetzen, was wir uns gemerkt haben. Ja? Das heißt also, wenn Sie zwei Sachen in Java vertauschen wollen, brauchen Sie typischerweise drei Zeilen dafür. Ja? Und wer das jetzt nicht verinnerlicht hat, da nochmal kurz bitte drüber nachdenken. Das ist wichtig hier für das Verständnis sozusagen, was ist jetzt überhaupt eine Zuweisung, was ist die rechte Seite, was die linke Seite, warum habe ich das hier dann überschrieben und so weiter und so fort. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ja? Wir können uns im Prinzip schon mal anschauen, wie das Ganze geht. Dazu schreiben wir uns schnell noch eine Methode, die uns Arrays ausgibt. Die nennen wir printArray und die soll, ja gut, jetzt natürlich die Frage, was sie nehmen soll. Sie könnte, ja, wie könnten wir das machen? Wir könnten jetzt schon einen Packen Polymorphie nehmen. Also das Interessante, das Simple wäre ja, indem wir jetzt hier, ja, lassen uns für den Moment mal so machen. Dann haben wir das Ganze vielleicht relativ simpel. Und dann müssen wir einfach nur durchgehen. For int i gleich 0, i kleiner Data Length i plus plus und dann machen wir einfach System out Printline und haben dann hier Data von i und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ja? Das heißt, wir können uns jetzt in der Main-Methode ein Array definieren und können mal schauen, ob das geklappt hat. Also int, was weiß ich. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit hier mit diesen geschweiften Klammern in dem Fall also ein Array zu erzeugen. Nehmen wir mal irgendeins, keine Ahnung. 5, 7, 2, was weiß ich, minus 3. Ja. Okay. Und jetzt können wir natürlich unser Foo sortieren lassen. Ja. Und interessant ist jetzt natürlich, dass diese Methode sozusagen in place sortiert. Das heißt, wir geben unser Array rein und das Array wird innen verändert. Das ist jetzt nochmal Anlass, darüber nachzudenken, was meinten wir eigentlich nochmal mit Call by Value und Call by Reference. Call by Reference, wissen wir, gab es in Java nicht. In Java gibt es nur Call by Value. Was passiert hier jetzt an dieser Stelle ganz genau, wenn wir jetzt sowas aufrufen wie Bubble Sort Foo? Ja? Was passiert hier jetzt ganz genau? Naja, Antwort. Foo ist ein Array. Ein Array ist ein Referenztyp. Das heißt, Foo selbst ist eine Referenz auf das Array, was diese Elemente enthält. Ja? Und diese Referenz wird jetzt als Wert hier an diese Stelle übergeben. Das heißt, diese Methode BubbleSort erwartet eine Referenz auf ein Array von Integers an dieser Stelle. Jetzt wissen wir, die Methoden, wenn wir die Variablen werden in Java an Methoden immer nur by value übergeben. Ja? Das heißt, eben es wird die Telefonnummer, die Referenz dieses Arrays ermittelt und hier in diese lokale Variable kopiert. Und der Witz ist jetzt, bei Referenztypen können wir aber diese Referenzen benutzen, um das Objekt selbst, das heißt das Array selbst, auch wirklich zu ändern. Ja? Das heißt also, Beispiel, ich übergebe Ihnen, Sie sind eine Methode, die sagt, füttere mit Schokolade und ich übergebe Ihnen meine Telefonnummer. Ja? Also gut, fütter mit Schokolade ist schlecht. Keine Ahnung. Erzähle die neuesten Neuigkeiten. Und ich übergebe Ihnen meine Telefonnummer, dann können Sie mit Hilfe der Telefonnummer, die wird halt einfach als lokale Variable kopiert. Und wenn Sie die Telefonnummer wegschmeißen, das haben wir jetzt häufiger gehabt, dann ändert sich an mir nichts und auch an den anderen Leuten nichts, die auch meine Telefonnummer haben. Sie können aber jetzt bei mir anrufen und mir die neuesten Neuigkeiten sagen, dann sind mir die neuesten Neuigkeiten bekannt. Und wenn jetzt wieder jemand bei mir anruft, dann sind die auch in mir drin, die Neuigkeiten. Das heißt, auf diese Weise können wir sozusagen Seiteneffekte erzeugen über Referenztyp Variablen, die aber nur by value übergeben werden. Also die Referenz gibt es jetzt zweimal natürlich. Hier als Foo und hier als Data. Dahinter steht aber ein Objekt, nämlich dieses Array. Das heißt, diese Methode sortiert in place und mit diesem Aufruf ist jetzt auch wirklich unser Foo sortiert. Das heißt, wenn wir vorher unser Foo ausgeben, ja, also unser Print und die Methode sehe ich gerade hier unten, die sollte natürlich in der korrekten Schreibweise so aussehen. Print Array Foo. Ja. Dann können wir das machen und dann sehen wir hier schon auf der Konsole werden die ganzen Elemente angegeben. 1, 9, 3, 5, 7, 2, minus 3 in exakt der Reihenfolge, in der wir sie hier definiert haben. Wenn wir jetzt unser Print Array sozusagen hier nach dem Sortieren machen, dann, oh Wunder, ist die sortierte Reihenfolge minus 3, 1, 2, 3, 5, 7, 9, ja, nach oben sortiert. So viel dazu, ja, das ist jetzt also eine Variante dieser Also das hat mit Interfaces und Polymorphie selbstverständlich herzlich wenig zu tun. Haben Sie ja auch schon gesehen. Im Wesentlichen ist es jetzt einfach nur ein Beispiel nochmal für Programmieren. Die Geschichte mit Polymorphie und Interfaces kommt jetzt. Was wir jetzt als erstes mal machen hier, ist in unserem Projekt nochmal ein neues Package erzeugen und können dieses Package jetzt reusable nennen. Und was meinen wir damit? Also, wenn wir unsere Methode InterfaceDemo, die wir jetzt hier, InterfaceDemoMain, die wir jetzt hier programmiert haben, da können wir ja jetzt Zahlen sortieren. Ja? Und warum können wir sortieren? Naja, weil auf Zahlen eine natürliche Ordnung definiert ist. Ja? Also die 5 ist kleiner als die 9. Jetzt ist es natürlich so, dass auf sehr vielen Objekten natürliche Ordnungen definierbar sind. Also nicht nur auf den natürlichen Zahlen, ja? Also jetzt zum Beispiel hier auf Int, ja? Sondern wir können selbstverständlich auch Double sortieren lassen. Im Prinzip müssten wir also jetzt nochmal eine andere Version dieser Methode, dieser Klasse schreiben, die Doubles sortiert. Ja, oder zumindest eine andere Version dieser Methode. Oder eine andere Version der Methode, die komplexe Zahlen dem Betrag nach irgendwie sortiert. Ja, gut, komplexe Zahlen sind ja inhärent sozusagen zweidimensional und da ist das mit der Ordnung erstmal schwieriger, aber nehmen wir jetzt einfach mal Double. Ja, Int kann man sortieren, Double kann man auch sortieren. Jetzt kann man sich fragen, kann man zum Beispiel auch Fahrräder sortieren? Ja, die Antwort ist, wenn Fahrräder eine Fahrgestellnummer haben, dann können wir sie selbstverständlich sortieren. Denn dann ist Fahrgestellnummer 1, 2, 3 natürlich kleiner als 1, 2, 4. Ja? Genauso können wir auch Studierende sortieren, nämlich nach ihrer Matrikelnummer oder Menschen nach ihrer Körpergröße. Also im Prinzip ist all das mit Bubble Sort sortierbar, was irgendwie es zulässt, dass wir einen größer oder kleiner Vergleich machen. Weil das ist eigentlich all das, was wir hier machen. Also mit dem Array bringen wir die Sachen ja nur in eine Ordnung. Wir haben zuerst eine initiale und eine sortierte Ordnung. Und das Einzige, was wir hier tun, ist dieser Vergleich auf Größe. Ja. Dieser hier jetzt fett umrandete Operator ist halt ein Operator, der auf dem primitiven Typ Integer operiert. Ja. Und auf diesem primitiven Typ Integer den Vergleich erzeugt. Für Fahrräder oder Studierende oder andere komplexere Geschichten müssen wir natürlich jetzt einen komplexeren Referenztyp konstruieren und dieser simple Operator wird dann zu einem Verhalten, zu einer Methode. Ja, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Das heißt, natürliche Zahlen haben das Verhalten, ich kann verglichen werden. Das haben Doubles auch wieder mit demselben Operator. Fahrräder, dafür müssten wir das Ganze eben nochmal machen. Also gehen wir doch einfach mal hin und versuchen mal, dass wir diesen Sortieralgorithmus in einer Version haben, die wiederverwertbar ist. Ja? Also, da mache ich mir jetzt mal eine neue Klasse. New Class. Und die nenne ich jetzt wieder Interface Demo Main. Ich kann das ja tun, weil die einfach in unterschiedlichen Paketen sind. Auch hier, die soll wieder eine Public Static Void Main haben, ist auch egal. Jetzt nehme ich mir einfach meine Methodendeklaration und rate sie hier rein. Das funktioniert natürlich nur, indem ich hier diese Package-Deklaration ersetze. Ja? Also das ist im Prinzip einfach nur die Klasse, die wir vorher programmiert haben, nochmal. Und jetzt muss man mal anschauen, wie wir die ganze Sache jetzt mit Interfaces lösen und da erstmal schauen, was hat es denn jetzt mit dieser interface-bezogenen Polymorphie, und das geht mit klassenbezogener Polymorphie ganz genauso, was hat es hier im Prinzip damit auf sich? Ja? Okay, also wir machen uns jetzt erstmal ein Interface. File, New, Interface. Und dieses Interface soll heißen I can be compared. I can be compared. Und Sie sehen schon, das soll anders geschrieben werden. Finish. Und alles, was verglichen werden kann, sollte sowas wie diesen größer-kleiner-Operator haben oder sind wir in der Welt der Referenztypen, der komplexeren Geschichten. Also sollte es eine Methode compared to haben. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, was schreiben wir jetzt hier rein? Muss ich jetzt, also compared to sollte das jeweilige Objekt, was von einer Klasse ist, die dieses Interface implementiert, natürlich mit einem anderen sozusagen Objekt dieser Klasse vergleichen können. Also I can be compared. So, und das andere nennen wir einfach mal other, right? So, das funktioniert jetzt aber leider nicht, obwohl das im Prinzip logisch wäre. I can be compared to multiple. Ah ja, genau, das kann natürlich so nicht funktionieren. Aber jetzt funktioniert es, ja. Also das heißt, ein Ding, was verglichen werden kann, kann mit einem anderen Ding, was verglichen werden kann, verglichen werden. Ja? Und das ist alles, was wir jetzt fordern. Und in unserer Variante hier, also in dieser I can be compared, sorry, in dieser Interface Demo Main, müssen wir die ganze Geschichte jetzt entsprechend umschreiben. Ja? Und genau. Dann machen wir das doch einfach mal und sagen, okay, also erstmal die Sortiermethode. Ganz klar, wir wollen jetzt nicht nur Integers sortieren, sondern das alles, was verglichen werden kann, kann man hier als Array hier reinstecken. Ja? I can be compared data. Jetzt ist natürlich, wie wir sehen hier, diese Geschichte schon mal falsch, denn wir müssen natürlich jetzt sozusagen Data J mit Data J plus 1 comparen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie dieses Compare to aussehen soll, wir haben ja hier gesagt, das soll ein Int zurückgeben, machen wir es mal public für den Moment. Das heißt, Compare to wollen wir nachher so implementieren, dass wenn das Objekt, dessen Klasse I can be compared implementiert, größer ist als das Objekt, was ihm hier zum Vergleich angeboten wird, wo wir jetzt ja auch diesen polymorphen Interface-Typ I can be compared erstmal annehmen. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt ein Fahrrad, ein Student oder eine Zahl ist. Ja. Wenn das größer ist, wollen wir plus 1 angeben und wenn das kleiner ist, wollen wir entsprechend minus 1 angeben. Okay, also machen wir das mal entsprechend so. Das heißt also, für unsere Interface-Demo an dieser Stelle müssen wir jetzt sozusagen das Data I müssen wir einfach vergleichen, ja, und müssen das compare to mit dem anderen Data J plus 1 vergleichen und sagen, wenn das Ganze größer 0 ist oder wenn das Ganze, sagen wir mal, gleich 1 ist, das heißt, wenn das J-Element größer ist als das andere, und so werden wir das gleich nachher implementieren, dann tausche sie aus. Jetzt darf es hier natürlich nicht mehr ein Int sein, sondern wir müssen den allgemeineren Fall jetzt annehmen. I can be compared. Und schwupps haben wir diese Methode ganz simpel umgeschrieben. Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Array-Methode machen. Und dann müssen wir natürlich sagen, wenn wir das Ganze drucken wollen, hier, ja, also ausgeben lassen wollen. Das können wir mit den Integers einfach direkt über diese Methode printline. Wir müssten aber eigentlich jetzt hier mit dem compare to auch noch fordern, dass alles, was verglichen werden kann, jetzt in unserem Sinne auch sich ausgeben kann. Also deswegen fordern wir hier eine Methode toString, wo wir also eine String-Repräsentation des Objekts machen wollen. Ja? Public void toString. Ja gut, das funktioniert jetzt natürlich nicht. Public void print itself, sondern nennen wir es mal so. Ja? Okay, gut. Und dann können wir natürlich in unserer Demo hier jetzt nicht mehr das so nehmen, sondern wir sagen dann einfach data i print itself. So, okay, gut. Auch hier wollen wir natürlich wieder lauter Icon wie compared drucken. Das heißt, das nimmt also jetzt ein Array von Icon wie compared. Und dann ist natürlich das Ganze hier oben erstmal hinfällig, weil wir ja, gut, wir müssen jetzt natürlich schauen, was für Objekte wir hier reinstecken. Das heißt, im Prinzip kann das hier ja noch nicht funktionieren. Ja? Jetzt schauen wir mal, was wir hier jetzt an den Start bringen wollen. Nehmen wir mal an, wir wollen Fahrzeuge vergleichen. Ja? Und sagen, die Fahrzeuge sollen nach Größe verglichen werden, was auch immer das heißen mag. Ja? Also dann deswegen machen wir uns jetzt mal eine neue Klasse in diesem Package. Und diese Klasse wollen wir Vehicle nennen. Ja? Und diese sollen jetzt ein Private Int Size haben. Ja? Und wir wollen die Vehicles mit einem bestimmten Size auch erzeugen können. Also brauchen wir noch einen Konstruktor. Public Vehicle Int Size. Und dann sagen wir, ja, wenn du geboren wirst, dann setze deine Größe auf die Größe, die dir beim uns durch den Konstruktor übergeben wird. Wie gesagt, wer das anders haben will, könnte es hier auch so schreiben und könnte dann, wer das mit diesem this ein bisschen komisch findet, schreibt das Ganze einfach so und dann haben wir das auch. Ja. Und jetzt können wir natürlich noch diese lustige Methode print itself machen und die soll meinetwegen, ja, müssen wir mal schauen, wie wir das hier realisiert haben. Einfach nur mit print itself, also können wir hier public void print itself und sagen system out print line size. Dann haben wir den Prinzip. Also Sie sehen, im Grunde ist so ein Vehicle jetzt hier nur ein Wrapper für die Größe Size, die wir dann intern wieder sortieren können. Sie können aber auch wirklich diese Methoden mit sehr viel komplexeren inneren Strukturen hier versehen. Für den Moment soll es das erstmal sein. Was wir jetzt natürlich noch brauchen ist, wenn wir sagen, unser Vehicle soll etwas sein, was sich vergleichen lässt. I can be compared. Dann müssen wir, um das zu erreichen, natürlich auch unsere compareTo-Methode haben. Und ja, gut, womit soll sich ein Fahrrad denn vergleichen, ein Vehicle vergleichen lassen? Naja, gut, ein Vehicle soll sich mit einem anderen I can be compared vergleichen lassen können. Ja. Jetzt können wir schauen, dass wir das hier mal so some, ja, wie nennen wir dieses Ding, irgendetwas, das verglichen werden, something that can be compared, ja, und das müssen wir jetzt eben natürlich sagen, ja, so. Jetzt erstmal ist hier zu sagen, was wir jetzt hier reinkriegen können in diese Methode, ist irgendetwas, was was verglichen werden kann. Genau, und ich muss hier natürlich noch was zurückgeben. Jetzt ist wichtig, dass ich ein Fahrzeug nur mit einem Fahrzeug vergleiche. Ich kann jetzt nämlich auch nicht hingehen und eine ganze Zahl mit einem Studenten vergleichen oder einen Dinosaurier mit einem Filmplakat. Ja? Das heißt, ich muss jetzt erstmal sicherstellen, dass das, was ich jetzt hier kriege, auch tatsächlich ein Vehikel ist. Ja? Also if other... Quatsch, das ist das andere, das, genau, if something that can be compared, also dieses Ding, was mir jetzt übergeben wurde, jetzt muss ich halt irgendwie sicherstellen, dass das ein Vehicle ist. Und dafür gibt es in Java das Schlüsselwort instance of. Wenn wir also wissen, dass dieses Ding ein Vehicle ist, ja, dann können wir das auch vergleichen, ja, denn dann sagen wir erstmal, und das ist jetzt auch wieder ein interessanter Aspekt von Polymorphie, wir kriegen hier etwas, das verglichen werden kann. Und jetzt können wir mit dem Instance of sozusagen reinschauen und können sagen, ja, was bist denn du eigentlich? Wir wissen, du bist ein I can be compared, aber was bist du denn wirklich? Bist du ein Student oder ein Vehicle? Das ist genauso, wie wir die Sache mit dem Suborder Apocryta auf der Blumenwiese hatten. Da können wir auch mit dem Instance of reinschauen sozusagen und können sagen, ja, was bist du denn? Bist du eine Biene oder bist du ein Hornist? Wenn das der Fall ist, dann haben wir aber trotzdem noch nur diese Referenz vom Typ I can be compared. Und damit können wir jetzt ja noch nicht auf die speziellen Eigenschaften sozusagen zugreifen. Das heißt, ein I can be compared hat zum Beispiel kein Size, ja, sondern das haben nur Vehicles. Also muss ich mir diese Referenz sozusagen, ja, pimpen, indem ich sage, ja, in Wahrheit ist ja diese Referenz, wenn ich diese Abfrage sichergestellt habe, ist ja eine Vehicle-Referenz. Das kann ich in Java mit einem sogenannten Typecast machen, indem ich also in runden Klammern hier eingeschrieben den Typ nenne, in den ich das konvertieren will oder als den ich diese Referenz auffassen will. Und das kann ich auch in diesem Fall so tun. Ja? Das heißt, was Sie jetzt haben, ist im Prinzip zwei Telefonnummern, zwei Referenzen auf dasselbe Ding. Einmal, Sie kriegen hier irgendwas rein. Ja? Das ist ein I can be compared. Das könnte ein Vehikel sein, könnte auch später ein Student sein. Wir wissen es nicht genau. Wenn Sie hier mit diesem if sichergestellt haben, dass es ein Fahrrad ist, dann können Sie sich eine Referenz als Vehicle tatsächlich besorgen, indem Sie so eine Variable hier deklarieren und sagen, die ergibt sich aus der Referenz auf das I can be compared, umgewandelt oder aufgefasst als, sollte man sagen, nicht umgewandelt, aufgefasst als Vehicle. Ja? Und dann, solange, wenn ich das sichergestellt habe, kann ich jetzt sagen, if mein eigener Size, if this size kleiner, und jetzt müssen wir dieses Vehicle nehmen, ja, und jetzt kriegen wir ein Problem, weil Vehicle war ja sozusagen private, ja. Ups, this size kleiner, Vehicle Size. Nein, brauchen wir noch einen Strichpunkt. Nein, ich wollte was anderes machen. Das ist schlecht mit der Didaktik. Ah doch, kommen wir ran, ist auch gut. Weil wir ja innerhalb derselben Klasse an die Teile rankommen. Ansonsten hätten wir das hier jetzt mal public oder hätten über ein Getter agieren müssen. Ja. Dann weiß ich, also wenn wir kleiner sind, wollen wir sozusagen minus 1 zurückgeben. Ja. Wenn wir gleich sind, wollen wir 1 zurückgeben, wollen wir 0 zurückgeben. Ja. Und wenn wir, nein, das machen wir natürlich nicht. Wir brauchen nochmal eine Abfrage, weil wir können ja größer, kleiner und sonst was haben. Also if this size ist gleich vehicle size, vehicle size, dann wollen wir eine 0 zurückgeben. Und dann bleibt ja am Ende nur noch, wenn es nicht kleiner ist oder gleich, bleibt größer. Das heißt, wir können hier so ein, einfach ein else ohne if haben. Dann gebe 1 zurück. Ja. Und dann sind wir im Prinzip zufrieden. Was jetzt passiert ist, genau, ist jetzt, beschwert sich der Compiler immer noch, this method must return a result of type int. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wir geben doch hier auf jeden Fall irgendwas zurück, weil wir ja semantisch, mathematisch wissen, dass ein Size als int entweder kleiner, größer oder gleich dem anderen Size sein nur sein kann. Das heißt, irgendeiner dieser drei Fälle wird ja auf jeden Fall auftauchen. Das ist jetzt aber ein tiefliegendes semantisches Wissen. Der Compiler weiß das nicht. Der Compiler sagt, Moment mal, du sagst, du gibst hier ein int zurück, schließt aber deine Return-Statement, die irgendwas zurückgeben, in lauter ifs oder else-ifs ein. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, ob da irgendwann mal eins davon zutrifft. Ja, deswegen schreibt man jetzt einfach hier am Ende nochmal in Return 0, damit der Compiler zufrieden ist. Wir wissen semantisch, das wird nie erreicht. Ja, jetzt haben wir hier natürlich nochmal so ein Ding, wo wir gesagt haben, wenn dieses I can be compared Teil, was ich da kriege, was auch immer es ist, ein Vehicle ist, ja, dann kann ich es mit mir selbst als anderem Vehicle vergleichen. Ja, was ist denn jetzt, wenn das nicht der Fall ist? Ja, was tun wir dann? Naja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eine Exception zu werfen. Was das ist, habe ich in der Zentralübung erklärt. Ich werde es jetzt gleich nochmal für die Aufnahme erklären. Und ja, das ist also jetzt der Zeitpunkt, wo wir eine Exception werfen könnten. Im Wesentlichen lassen Sie uns jetzt hier mal einfach auch 0 zurückgeben und sagen, to be fixed. Ja, also das müsste man eben nochmal genauer machen hier. Warum stört er sich jetzt hier dran? Unreachable Code, ja, sehr schön. Das ist ja auch okay. Ja, gut. Wir lassen das jetzt hier einfach mal weg. Was hat er getan? Er hat gesagt, dieses Stück Code kann man eh nie erreichen. Wir haben es ja eh nur eingefügt, um jetzt hier den Compiler zufriedenzustellen. Deswegen lassen wir den else-Zweig hier einfach mal weg und hoffen mal das Beste. Und dann müssen wir halt hier halt to be fixed. Also mit dem else-Zweig würden wir dann die Exception werfen. Das lassen wir jetzt hier mal weg, der Einfachheit halber. Ja, so. Jetzt können wir natürlich das Gleiche machen und können im Prinzip noch weitere Klassen uns kreieren, die auch I can be compared sozusagen machen. Dazu kopieren wir uns das mal und sagen, naja, gut, file new class. Nehmen wir mal einen Studenten. Er soll jetzt auch zugreifbar sein. Ja. Er soll vergleichbar sein, sorry. Und den müssen wir jetzt natürlich uns noch programmieren aus dem Vehicle. Das heißt, ein Student hat eine Matriculation Number. Und okay, dann ist es natürlich ein Student und er hat eine Some Matriculation Number, eine Matriculation Number. Und das kriegen wir auch auf diese Weise hin. So, Some Matriculation Number. Und er kann sich jetzt auch selbst finden, indem er sagt, er druckt einfach seine Matriculation Number. Er muss jetzt hier aber mit I can be compared sozusagen, muss er zugreifen und muss jetzt sagen, wenn das, was ich jetzt hier, mit dem ich verglichen werden soll, ein Student ist, ja, dann verschaffe ich mir sozusagen eine Referenz auf einen echten Student. Ja? Auch wieder hier mit dem Typecast. Und sage dann, this matriculation number muss kleiner sein als die student matriculation number. Und Sie sehen, es ist jetzt ein bisschen künstlich, weil wir eigentlich hier jeweils nur Ints einpacken, aber im Wesentlichen ist das schon die Idee. Das heißt, nachher werden wir jetzt sehen, wir können uns im Prinzip komplexere Geschichten hier sagen und können jetzt sagen, keine Ahnung, private string, oder machen wir mal was anderes, private int body height, oh Gott, body height, ja, und dann können wir die natürlich auch noch auf irgendwas setzen, ja, also int body height, ja, und sagen halt, ja gut, jetzt machen wir mal some height, damit es, sagen wir hier, body height ergibt sich aus some height, ja. Okay. Und genau, und dann können wir uns nachher einfach noch ein paar komplexere Sachen ausdenken, indem wir hier diesen Vergleich zum Beispiel sagen, if this matriculation number, und wir wollen jetzt sagen, wir vergleichen Studenten nicht nach ihrer Matrikelnummer, sondern nach, keine Ahnung, ihrer Matrikelnummer plus Körpergröße in Zentimetern. Ja? Das ist jetzt einfach nochmal eine andere Art, um das etwas weniger trivial zu machen. This body height, und das können wir natürlich jetzt erstmal in Klammern setzen. This matriculation number plus this body height muss kleiner sein als das andere plus student body height, und da haben wir hier noch eine Klammer zu. So, und dann haben wir jetzt eine etwas weniger triviale Vergleichsmöglichkeit. Also Fahrzeuge vergleichen wir jetzt nur ihrer Größe nach und Studenten vergleichen wir, indem wir die Summe, ist jetzt so ein bisschen bescheuert, fiktiv, die Summe aus Matrikelnummer und Körpergröße entsprechend vergleichen. Ja? Und jetzt können wir in dem Interface Demo jetzt einfach ein paar lustigere Sachen machen, indem ich mir jetzt hier zum Beispiel mal ein Vehicle Array erzeuge, Vehicle, sorry, und sage, das soll ein Vehicle Array werden, und das ist jetzt ein New Array of Vehicles, und zwar 50 Stück, nehmen wir mal, ja, und die muss ich jetzt natürlich initialisieren, indem ich mir sage, also ich muss jetzt diese, also Vehicle ist ein Array von Vehicles, ist selber ein Referenztyp, aber die einzelnen Slots, die einzelnen Vehicles sind noch alle null. Das heißt, ich muss die einzelnen Fahrzeuge ja noch gebären, wenn Sie so wollen. Also for int i gleich 0, i kleiner Vehicles. Dann nennen wir das Ding Vehicles, dann ist es vielleicht noch besser. Je kleiner Vehicles Length, i plus plus, ja. So, und genau, jetzt können wir die im Wesentlichen auch erzeugen. Also Vehicles von i, also das i-te Fahrzeug ist einfach ein neues Vehicle. Und damit wir jetzt das Ganze schön sortieren können, machen wir einfach mal randomisierte Größen, ja, indem wir jetzt einfach sagen, die Größe ist 50 mal, und Math ist eine Größe, die Mathematik implementiert, und da gibt es eine Methode random drin, die einfach Zufallszahlen zwischen 0 und 1 nimmt. Das heißt also, wir variieren Prozentzahlen von 50, ja, und haben im Wesentlichen diese Geschichte hier schon drin. Jetzt diese Klasse Vehicle Double ist undefined. Warum das? Ja, weil Size natürlich int ist. Ja, können wir das machen? Ja, dann machen wir doch unser Vehicle einfach, wir könnten das weiter Integer lassen im Prinzip. Und Vehicle Math Random. Also Math Random ist jetzt, sorry, Math Random ist eine Methode, die ein Double zurückgibt. Und wir können im Prinzip das Ganze auch auf einen Integer casten. Ja, machen wir das einfach mal für den Moment und haben dann sozusagen eine gerundete Variante davon. Ja? Dann sollte das Ganze funktionieren. Und jetzt können wir unsere Vehicles sortieren lassen. Ja? Wir können sie vor dem Sortieren mal anschauen. Und sagen, print array von vehicles. Und dann sagen wir nach dem Sortieren, machen wir noch eine Ausgabe system out print line, haben hier ein minus, minus, minus. Das ist also ganz wesentlich hier, damit wir das nachher noch schön sehen. Und wenn wir das Ganze jetzt loslaufen lassen, dann haben wir jetzt hier also jede Menge Fahrzeuge verschiedener Größen, die wir hier erstmal haben. 21, 27, 46, also 50 Fahrzeuge verschiedener Größen. Und das ist jetzt das, was rauskommt, wenn diese Fahrzeuge einfach sortiert werden. Ja? Und das Schöne ist jetzt, ich kann denselben Code einfach auch anwenden, wenn ich mir Studenten ausgeben lasse, Studenten sortieren lasse. Ja, also lassen uns mal ein paar Studenten erzeugen. Also wir haben also Students. Und ja, das sollen halt, nehmen wir mal drei, die können wir sozusagen von Hand hier initialisieren, also new student. Und dann haben wir hier eine Matriculation Number von 1234 und eine Körpergröße von 1,84. Ja. Und dann haben wir einen new student, der hat die Nummer 1235 und hat aber eine Körpergröße nur von 1,60 Meter. Und sorry, hier muss ein Komma hin, Komma, new student, und jetzt haben wir hier einen Studenten, der hat 1,236, aber eine Körpergröße von 1,90. Ja. Okay, gut, perfekt. Jetzt können wir im Prinzip den ganzen Kram mit den Studenten auch wieder machen, ja, und könnten uns jetzt im Prinzip die Studenten mit dem ganz gleichen Code, einfach dem, den wir hier geschrieben haben, das ist derselbe Code, der einmal Fahrzeuge sortiert und jetzt sortiert er plötzlich Studenten, ja. Das heißt, bei den Studenten müssen wir auch noch schauen, wie, ob wir die auch ausgeben. Print itself, dann sagen wir hier Print Line Matriculation Number plus Body Height. Also einfach nur mal, um das hier sozusagen simpel hinzukriegen. Und sind hier wieder zurück. Und jetzt müssen wir natürlich einfach überall, wo Vehicles waren, müssen wir die Students haben. Shit. Students wollen wir hier statt Vehicles haben. Und können das Ganze auf diese Weise auch hinkriegen. Ctrl-S. Und diese Sachen kommentiere ich jetzt mal aus. Das geht hier in Source Toggle Comment. Das heißt, ich nehme den Code einfach dadurch raus, dass ich ihn zum Kommentar erkläre. Jetzt sortiere ich praktisch nur meine Studenten. Und wir sehen jetzt, das ist vor dem Sortieren und das ist nach dem Sortieren sortiert. Und das Coole ist jetzt, das ist im Prinzip Polymorphie pur. Also das heißt, wir haben eine generische Bubble Sort Methode, die nur Dinge nimmt, die verglichen werden können, egal was das jetzt ist, Säugetiere, Studenten, Fahrzeuge, irgendwas, und kann das machen. Ich erkläre Ihnen in einem extra Video aufgrund der Dateilänge dann die Sachen mit dem mit Exceptions und den Code Conventions nochmal extra. Das heißt, für den Moment machen wir jetzt hier mal Schluss.